Bibelbetrachtung legt uns jetzt ein neues Buch vor, wie wir schon angekündigt haben, aus dem Alten Testament, das Buch Josua. Vielleicht haben es einige gelesen diese Tage. Man braucht, wenn man in einem liest, gar nicht so lange, vielleicht 2,5 Stunden, dann ist man durch. Aber das ist ja nicht jetzt der Sinn der Sache, wie schnell man das lesen kann, sondern wie lang das Buch ist vom Umfang her. Ja, es ist ein Buch aus dem Alten Testament und es ist ein Buch mit vielen blutigen Kriegen, wie sie vielleicht später sogar zu den Zeiten der Könige nicht mal waren. Sicher stellt sich die Frage, was ist das jetzt, was können wir, eine neutestamentliche Gemeinde, die nicht mit einem Schwert umzieht, sondern mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Christi, was können wir aus diesem Buch nehmen und wie, warum haben wir uns dafür entschieden, dass in der Bibelstunde durchzunehmen. Warum, wenn wir hier vielleicht wirklich mit schwierigen Fragen uns auseinandersetzen müssen? Ja, erstmal ist das ein Buch, das, wie gesagt, sich direkt an das 5. Buch Mose anschließt, zeitlich, geschichtlich, und so ist es auch in der Bibel angeordnet, sowohl in unsere ganze Bibel der christlichen Welt, so auch in der hebräischen Bibel, in ihrem heiligen Buch ist das auch so, das 6. Buch der Bibel. Und man kann sich sicher diese Fragen stellen, warum haben wir das gemacht, aber aus diesem Grund, Geschwister, weil es doch wichtig ist, dass wir auch als neutestamentliche Gemeinde die enge Verbundenheit zum Alten Testament immer wieder aufrechterhalten und das auch einordnen können, auch schwierige Fragen der damaligen Handlungen, die wir hier durchnehmen werden. Und zum anderen war uns das auch bei der Betrachtung dieses Buches wichtig, dass es doch sehr viele Bilder gibt, übertragende Bilder, die uns für die neutestamentliche Christen doch sehr anschaulich unser geistliches Leben darstellen. Und das werden wir hier, glaube ich, mit großem Gewinn rausnehmen. Also das, was da geschah, so wie der Paulus das im Korintherbrief schreibt, die ganze Heilige Schrift ist uns gegeben zur Erbauung. Und so werden wir hier auch Erbauliches draus nehmen, ohne dass wir das, glaube ich, übertreiben werden. Was heißt übertreiben? Aber in dem Laufe der Kirchengeschichte hat man das unterschiedlich natürlich behandelt. Ich habe ein Buch kurz reingeschaut. Das soll noch von Origenes stammen, diese Gedanken. Ein erster von den ersten christlichen Theologen. Und der betrachtet das praktisch ganz geistlich. Der geht gar nicht auf die geschichtliche Fragen ein, was passierte da damals, sondern er verwendet das komplett für das neue testamentliche Sicht. Und das sind für ihn alles Bilder. So in die Tiefe werden wir das nicht tun. Und doch sind das sehr wirklich gute geistliche Bilder, die das Leben von heute als Menschen des Neuen Testaments sehr deutlich veranschaulichen. Zum Beispiel der Weg durch den Jordan. Sie lassen einen Abschnitt ihrer Geschichte hinter sich, beginnen ein neues Leben sozusagen. Und wie verhält sich das, wenn Gott was verspricht, wenn er es zusagt, es ist da und doch müssen sie das einnehmen. Also das Land ist ihnen versprochen, das Land hat Gott ihnen gegeben und sie müssen das aber einnehmen. Im geistlichen Leben haben wir das doch auch, Geschwister. Wenn wir den Epheserbrief, und den haben wir durchgenommen, eigentlich konnte man die parallel lesen, glaube ich, Epheserbrief und Josua, da ist dem gläubigen Menschen des Neuen Testaments so viel an geistlichem Gut zugesprochen worden und das praktische Erleben wird wahrscheinlich sehr ähnlich, ist das dem. Wenn wir das nicht annehmen, das was gegeben ist, so wie der älteste Sohn, was Jesus erzählt, ist ja auch wieder so ein Bild davon. Mein Sohn, wusstest du nicht, dass dir das alles gehört? Er hat so gelebt, als ob es nicht so war, obwohl es so war. Und so haben wir im geistlichen Leben das oft, Geschwister. Es sind Güter, geistliche Güter vorhanden und wir müssen die in Besitz nehmen. Und dieses Bild von dem Buch Josua nimmt ja einen Großteil davon ein, von dem, wie sie das heilige Land, das ihnen versprochen wurde, einnehmen. Sicher wird das mit den blutigen Kriegen für uns eine Herausforderung sein. Da werden wir bestimmt, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, das hat mich schon irgendwie berührt auf eine Ebene, damit man kommt da nicht ganz klar mit. Ja, dass wenn es erstmal brenzlig wird und wahrscheinlich alle vom Töten müde sind, dann nimmt Josua selber das Schwert und macht das, was keiner macht. Und wir werden aber, die Erklärung gibt die Schrift uns und hier gibt es einfach eine Herausforderung, dass wir nicht doch wieder nicht nur vom Evangelium, vielleicht auch vom humanen Denken geprägt sind. So habe ich mal gelesen, der amerikanische Präsident Benjamin Franklin mal gesagt, es gibt niemals einen guten Krieg und es gibt niemals einen schlechten Frieden. Und hier war es aber anders. Hier hat Gott diesen Krieg angeordnet. Und das wird für uns natürlich eine Herausforderung sein. Es ist die Heilige Schrift und wir wollen da auch so in diesem Sinne und Geist Christi drangehen. Es ist gut, wenn wir das Alte Testament auch einordnen können und auch die Geschichte des Volkes Israel besser kennenlernen dadurch. Und wir werden vielleicht sogar heutige politische Ereignisse besser einordnen können, wenn wir das Buch Josua mehr kennen. Der zeitliche Abschnitt, von dem das Buch berichtet, sind ungefähr 30 Jahre. Es ist 30 Jahre der Geschichte Israels. Moses stirbt. Josua wird der Leiter des Volkes. Gott setzt ihn dafür ein. Und er ist das bis zum Ende seines Lebens, nach 30 Jahren. Diese Zahlen können sich unterscheiden. Vielleicht habt ihr da die Bibel vor euch. Und wenn das eine Studienbibel ist, da sind auch immer ein paar Erklärungen dazu. Das kann sein, dass irgendwo 25 Jahre steht, irgendwo 30. Diese Zahlen sind nicht so genau, weil die so nicht im Text sind, sondern man stellt die nur zusammen aus den Zusammenhängen. Was hier alles so geschieht in dieser Zeit. Also ungefähr 7 Jahre haben sie gebraucht, um Kriege zu führen. Und die restlichen 23 Jahre seines Dienstes waren damit verbunden, das Leben des Volkes jetzt in den aufgeteilten Gebieten zu organisieren, Ordnungen reinzubringen, damit sie auch nach den Satzungen und Geboten Gottes leben könnten. Sie bauten das Land auf und diesen, dieser Abschnitt, den betrachtet dieses Buch, ungefähr 30 Jahre der Geschichte vom Volk Israel. Wenn wir jetzt zum Verfasser gehen, dann ist es auch so, wie jetzt im Hebräerbrief war, wir werden immer wieder darüber stolpern, dass es nirgendwo direkt geschrieben steht, wer hat dieses Buch geschrieben. Wer hat es verfasst? Nachdem das da am Ende über seinen Tod berichtet wird, das nimmt man immer zum Anlass, er kann da nicht selber über seinen Tod geschrieben haben und danach darüber hinaus, was danach geschah. Also hat es jemand anderer gemacht. So sagt man. Das sind so die Überlegungen. Aber das ist ja genauso gut möglich, dass er das alles aufgeschrieben hat und jemand das Ende vollendet hat, nach seinem Tod diese paar Strophen dazu geschrieben hat. Somit ist das von dem, wie nah der Schreiber das alles erlebt hat, viel mehr vorauszusetzen, dass Josua selbst war. Denn schreiben konnte er, im Kapitel 24, da steht es geschrieben, dass er in das Gesetzbuch diese Worte noch einmal eingetragen hatte. Das heißt, wir werden sehen, er hat sehr viel von seinem Lehrer, von seinem prägenden Menschen, das war der Mose, übernommen, auch in der Vorgehensweise. Und so wie Mose zuletzt seines Lebens nochmal das Volk zusammenholt und noch einmal die Gebote Gottes auffrischt und noch einmal in Bund macht mit dem Volk und sagt, versprich es noch einmal, so tut Josua das auch am Ende seines Lebens. Schwester, deswegen ist das nicht verkehrt. Wir haben ja eine Handlung, so wie die Taufe im christlichen Glauben. Die ist einmalig. Wir taufen nicht immer wieder mit Wasser. Aber dass wir unseren Bund mit Gott immer wieder neu festigen, das ist gut. Dass wir nennen das, dass wir neu belebt werden oder uns neu auf Gott ausgerichtet haben oder eine neue Erfahrung gemacht haben mit dem Herrn. Und diese ganze Bilder, auch Handlungen, die werden uns schon im Neuen Testament, sind die uns sehr bekannt. Somit ist das Buch eindeutig Josua als Josua überschrieben, wenn, wie gesagt, aus nirgendwo steht, dass er es geschrieben hat, aber es handelt praktisch von ihm. Das ist eindeutig. Das Buch handelt von den Taten Josuas. Er ist hier die Hauptperson, die an den ganzen Geschehnissen beteiligt ist und sehr oft sie auch vorantreibt. So tut Gott auch sein Werk. Es sind wichtige Menschen, so ein Mose ist ein wichtiger Mensch in der Geschichte Gottes. Er bereitet ihn vor, er setzt ihn ein. Aber es sind nicht Menschen, es ist immer noch ein Gotteswerk, das auch weitergeht, wenn Moses stirbt. Dann geht es auch weiter. Und somit ist immer beides, wir dürfen nicht alles verachtend behandeln und sagen, kein Mensch ist wichtig. Jeder Mensch ist wichtig. Aber es geht ohne jeden Menschen. Und diesen Balance, die merken wir hier auch. Mose gibt es weiter, das Werk Gottes geht weiter und es ist jemand auch da, der vorbereitet ist darauf. Josua ist einer, der das alles erlebt hatte. Die Zeiten, als Mose beginnt zu wirken und er ist einer der Erstgeborenen in der Familie. So in der Nacht, als das alles so geschehen sollte mit dem strafenden Engel, dann ist Josua einer, der wahrscheinlich auch gebangt hat oder war auch gelassen, wusste, da ist Blut, das wird so sein. Aber er ist einer von den Erstgeborenen und ist ein Nachkommen von Josef. Also Josef hatte zwei Söhne. Ephraim und Manasse, die ihm geboren wurden, sagte Jakob, als du von uns getrennt warst. Die Kinder, die du später bekommst, die bleiben dein Erbteil. Aber diese beiden, die sind meine, hatte sein Vater gesagt. Und hatte nicht den Josef gesegnet, sondern die beiden Söhne. Und somit bekommen die beiden Söhne, Ephraim und Manasse, ein Erbteil unter den Stämmen Israels. Und der Stamm Levi, das werden wir sehen, bekommt kein Land. Und deswegen sind da wieder 12 Stämme, die Land bekommen. Und dieser Josua ist ein Nachkommen von Josef. Er kommt aus dem Stamm Ephraim. Also, seine Urgroßmutter, die Zipora, war nicht eine Judin, spielt hier aber keine Rolle. Er ist sehr integriert in die ganzen Dienst von Mose von Anfang an, bereitet ihm auch sehr vor. Und diesen Namen, den er erst bekommt, es ist, sagt man, wir sprechen ja das alles in Deutsch anders aus, aber das ist die hebräische Art von Jesus. Das ist das Gleiche, nur im Griechischen hat man das Jesus genannt und im Hebräischen ist das Josua oder Joshua. Es ist wieder die Aussprache in den unterschiedlichen Sprachen der Welt. Und das ist auch noch ein großes Bild von der Namensgebung, die da ja auch das beinhaltet, dass Gott rettet. Und das wird dann auch noch sehr stark in der übertragenen Verständnis von diesem Buch natürlich auch auf unseren Herrn Jesus angewandt. Aber wir sollen hier auch diese Segenslinie sehen. So in den vielen Fällen, glaube ich, wenn junge Menschen hier ihre Zeugnis geben von ihrem Glaubensweg und Bekehrung, dann wird ja das auch als ein Segen schon erwähnt. Ich bin ein Kind von einem christlichen Elternhaus. Dass aber wir nicht eine Wertung machen in der Gemeinde, wer ist als Kind erzogen worden, christlich, und wer ist später dazu gekommen, das wäre, denke ich, ganz verkehrt. Das sollten wir wirklich nicht machen. Aber ich will jetzt mal die Menschen ansprechen, die gerade darunter ein bisschen leiden, dass sie immer fromm waren. Ja, das ist dann so, als ob das so ein Nachteil ist. Einige, die kommen so zum Glauben mit einer großen Wende im Leben und dann beneiden wir die fast. Aber hier in diesem Falle ist Josua auch so ein Kind von klein auf dabei. Und er entwickelt sich geistlich und er wächst geistlich. Und das ist hier nicht ein Nachteil, sondern ein sehr großer Vorteil. Er ist als junger Mann dabei, er ist einer von denen Kundschaftern, die Autorität hatten, damals mit den 12 das Land zu besichtigen. Und er war auch einer von denen, die mutig waren zu sagen, auch wenn das große Menschen sind und wenn die auch riesen Kriegsgeräte haben, aber Gott ist doch mit uns, wir werden das schaffen. Er und Kaleb, dann, so war seine Entwicklung. Also das ist hier auch ein Bild, das soll uns gar nicht so vielleicht immer das Ausschlaggebende sein, sondern bin ich als Mensch gehorsam, wenn Gott mich ruft, egal in welchem Alter, und fange an, mich geistlich zu entwickeln. Das ist eigentlich die Frage. Denn das ist der Weg, den Gott an jeden Menschen führt. Und somit, wenn er dich so berufen hat, als Kind christlicher Eltern, da will er dich so gebrauchen. Ist der Bruder Friesen später gekommen zum Glauben, dann war das sein Weg. Und er kann sich geistig entwickeln. Aber war er auch ein Kind eigentlich gläubiger Eltern? Ja, ja, wir kommen jetzt nochmal zum Hintergrund und zu dem ganzen Umfeld der Zeit. Es ist die 40 Jahre der Wüstenwanderung, die sind zu Ende und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Ein neuer Abschnitt, so beginnt das Buch hier. Nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israels, gegeben habe. Das ist der neue Abschnitt in der Geschichte des Volkes. Die Zeit, in denen Gott sie zurückgehalten hat, die Sünde sollte ihre Folgen, ihre Frucht mussten sie tragen. Und dann, wir denken ja immer, Gott kennt ja alle Geschichten vorher, aber das war eine Ausbremsung. Eigentlich waren sie in 2 Monaten aus Ägypten bis zur Grenze Israels gekommen, konnten einfach weitergehen. Aber diese Schuld der Sünde, diese Frucht der Sünde, das, was geblieben war, musste eben jetzt 40 Jahre gebüßt werden. Die Menschen sollten einfach ihres natürlichen Todes sterben. Und das braucht Zeit. Gott hätte die auch alle umfallen, tot umfallen lassen können, in einem Tag, sofort. Und dann ging es weiter. Aber nein, er gibt und macht einen ganz anderen Plan jetzt. Er nimmt und gibt dem Volk diese Zeit, dass sie das erleben, dass sie das merken, dass sie das alles hautnah mitbekommen. Es war mehr. Und das sollten uns in diesem Buch jedes Mal, wenn wir von blutigen Schlachten lesen werden, da sollen wir das in Erinnerung behalten. Geschwister, es war nicht nur, das Volk Israel brauchte Land und jetzt dürften die einfach alle anderen ausrotten. Darum ging es nicht. Es war eine lange Zeit gegeben, den Völkern des Landes ihr Leben zu ändern. Und es war Gottes Auftrag, schon im 3. Buch Mose, als Mose die Sünden der Völker erwähnt und er kommt, bei den Geboten Gottes kommt er auf die Sünde dieser Völker, die in diesem Land wohnen. Und er sagt, es kommt die Zeit, da wird das Land diese Menschen ausspucken. Und jetzt war die Zeit da. Und jetzt waren sie das, die das eigentlich durchführen müssten. Hier handelt Gott auch wieder mit Menschenhand. Aber das war hier jetzt wichtig. Diesen Bund aber auch zu erfüllen. Gott hat seinem Volk versprochen, schon in Abraham gesagt, das wird so sein, das Land gebe ich dir und deinem Nachkommen. Und dann kommt das so. Und jetzt ist die Zeit da, dass es sich erfüllen soll. Somit ist hier mehr als das, was wir in den Handlungen sehen. Und wenn wir Gott dahinter sehen, dann verstehen wir das, können das auch besser einordnen. Denn die Sünden der Völker waren wirklich nicht harmlos, Geschwister. Das waren neben sehr verkehrten sexuellen Sünden, wurden täglich Kinder geopfert. Und das wollte Gott nicht mehr, dass es geschieht. Und somit konnte das nur wahrscheinlich so aufhören. Wir werden aber auch sehen, wie unvollkommen das durchgesetzt wurde, weil es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach war. Lass uns hier noch einmal die Geschichte von dem Volk Israel kurz uns daran erinnern, was da geschah. Sozusagen die Wüstenwanderung, auch das sind so nur nach einigen Punkten. Wir haben von Mose keine Karte bekommen, wo er alles aufgezeichnet hat, aber da sind immer wieder Städte erwähnt. Und hier kommt ja das, dass die Kinder Israel gerade hier, Kadesh Barnea ist so das Wort, wo das sich alles entschied, wo das Murren bestand, wo die Angst größer war als der Glaube. Und hier, Geschwister, wollen wir immer wieder merken, Angst ist fast immer teuflisch. Die ist nicht gut. Die lähmt uns. Und wenn wir auch Angst haben, dann ist es gut, dass wir gegen diese Angst gehen. Denn wenn das Wort Gottes uns ermutigt zu was Guten, dann ist die Angst ein schlechter Freund. Und hier war das so. Sie wagten das nicht. Danach, als erstmal der, so wie das dann oft ist im Leben, als Gott dann gesagt hat, wenn das so ist, führen Unglauben, wird jeder von euch, der älter ist wie 20 Jahre, ihr seid verantwortungsvoll genug, hier Entscheidungen zu treffen, ihr werdet das Land nicht sehen. Und ihr werdet hier so lange in dieser Wüste wandern, bis ihr alle gestorben seid. Und dann werden eure Kinder in das Land gehen, das ich ihnen gegeben habe. Somit war dieser Weg erst ja gar nicht vorgesehen. Als aber das so war, denn wir lesen, werden das hier auch in dem Buch Josua jetzt lesen nochmal, der Kaleb, der wird nochmal daran erinnern, dass als das Land später aufgeteilt wurde, dann erinnert er Josua daran und sagt, Josua, wir sind damals ja mit dir und den anderen Kundschaften bis Hebron gegangen, als wir das Land erkundet haben. Und als wir dann zurückkamen und weil wir treu waren, erinnert er dem Josua daran und sagt, und Mose hat damals vor der ganzen Gemeinde Israels gesagt, weil du, Kaleb, jetzt den Glauben beweist und sagst, wir werden das schaffen, auch wenn das starke Völker sind, weil du diesen Glauben bewahrt hast, kann das Land, wo du deinen Fuß draufgestellt hast, das wirst du bekommen. Und er erinnert ihm hier jetzt, als sie das Land aufteilen, daran und sagt, das hat er damals vor dem Herrn versprochen. Du weißt es doch noch. Josua segnet ihn und gibt ihm das Land mit seinem Nachkommen, dem Kaleb. Das heißt, soweit waren die Kundschafter gekommen. Als dann das Urteil Gottes fällt, dann ist es dann so, wie wir Menschen dann oft reagieren. Dann sagen sie, nein, nein, jetzt sind wir mutig. Wenn wir hier jetzt sterben sollen, was macht das für einen Sinn? Dann gehen wir jetzt los und wir werden doch das Land einnehmen. Erkennen wir uns wieder? Dass wir dann doch vielleicht nicht merken, dass das, was eben gut war, sie sollen das machen, war gut, weil Gott das sagte. Aber als er sagte, es ist nicht mehr gut, dann sagen sie, jetzt ist es für uns gut. Und das liegt immer daran, ob eine Sache gut ist oder nicht, wie Gott sie bewertet. Dann gehen sie doch los, erleben hier eine sehr große Niederlage und merken, das geht gar nicht. Und so nach dieser Wüstenwanderung hier kommen sie dann mit Josua und mit Mose, als die Zeit dann naht, diese Menschen sterben, dann gehen sie hier über heutiges Elat noch einmal um diese Bergkette, gehen hier bis zum Norden und hier auf den Bergen Moabs, da stirbt Mose. Und sie sind schon nah dran. Sie sind schon hier, Nebo ist direkt der Berg, wo er auch stirbt. Und sie sind nah dran am Jordan und müssen jetzt den Jordan überqueren. Und da bekennt Gott sich zu dem Josua nochmal, so wie er sich zu Mose bekannt. Und er sagt auch, ich werde das so tun. Die Menschen, die du führst und leitest, die sollen dich achten und schätzen. Und deswegen werde ich ein Wunder tun, damit sie, ja, auch Respekt vor dir haben. Und somit ist das auch wieder ein Unterricht für das ganze Volk. Das ist ja eine neue Generation praktisch. Die waren hier noch Kinder. Dass sie nochmal sehen, Gottes Arm ist nicht zu stark, nicht zu schwach. Er kann alles tun. Und das soll auch uns gesagt werden, jedem von uns. Gott kann heute in deinem Leben alles tun. Er kann das vollkommen verändern. Und so geschieht das hier auch. Und dann kommen die Feldzüge, die dann ja, hier sehr ausführlich auch beschrieben werden. Die Völker des Landes, die haben wir schon kurz gestreift und das erwähnt, dass deswegen auch dieser harte Umgang mit ihnen, denn die waren doch in ihrem Götzendienst, so sagt das die Heilige Schrift, den Völkern Ägyptens und von Mesopotamien in ihre Gräueltaten und ihre Vielgötterei noch einen ganzen weiten Stück voraus. Somit war dann das auch, was der Grund war, warum diese Völker nicht nur denen das Land weggenommen sollte, sondern es sollte sie gar nicht mehr geben. Die Erinnerung an diese Sünden und die Praxis dieser Sünden, die sollte aus dem Gedächtnis der Menschen vertilgt werden. Das Volk Israel, das sie jetzt über den Jordan geht, und werden das auch noch durchnehmen, dass da 2,5 Stämme ja an dem anderen Ufer, an dem östlichen Ufer vom Jordan geblieben sind. Aber das ganze Volk, schätzt man so, war zu der Zeit 2,5 Millionen Menschen. Es ist eine lange Zeit und sie haben diese ganze Zeit Manna gegessen. Und sie essen immer noch Manna. Und sie essen noch Manna, als sie das Land einnehmen. Wie lange? Bis zu der ersten Ernte, die sie einbringen. Und dann hört das auf. Aber sind viele Menschen. Und die 2,5 Stämme, die haben doch ihre Kriegsmänner mitgegeben, weil das war die Vereinbarung. Das war noch mit Mose so vereinbart. Wenn ihr hier bleibt an dieser Seite, dann brauchen wir aber eure Kriegskraft, um den anderen Stämmen zu helfen. Und so gehen sie auch. Es ist doch, denke ich, für uns eine wichtige Sache, warum dieses Stückchen Land so viele Namen hat. Einmal sagen wir, es ist das Kanaan, irgendwer nennt das Palästina. Und das kommt auch, sagt man, durch diese viele Herrschaftswechsel, die da geschehen sind in dem Land, dass das Land immer bekämpft und umkämpft wurde. Die Römer haben das zu Palästina gemacht. Sie haben das von dem Wort Philister genommen, das ja auch ein Volk war, das da sozusagen immer wieder aus dem Meer kam, von den Inseln. Und dieses Volk danach, wahrscheinlich weil die da so kämpferisch waren, haben sie das irgendwann zu Palästina gemacht. Zu Beginn, als Gott Abraham das verspricht, da spricht er immer von Kanaan. Und deswegen sollen wir das ganze Gebiet auch so sehen, obwohl da viele einzelne Völker jetzt wohnen und die sehr unterschiedliche Namen haben. Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter, die haben auch alle ihre kleine Fürstentümer. Es ist ja nicht ein Land mit einer Regierung, sondern es sind alles einzelne Könige, kleine Königreiche. Und doch nennt sich das ganze Gebiet Kanaan. Ja, das ist die Botschaft dieses Buches, dass wir über die Geschichte, wie entstand das, wie kam das, wie wurde das praktisch ein Land, das den Juden gehört, dem Volke Israel gehört. Hier sind die Feldzüge von Josua, die werden wir später auch noch einmal genauer betrachten. So Gilgal blieb so das Hauptlager, von dem die Feldzüge immer geschahen, immer neue Gebiete einzunehmen. Aber hierhin kamen sie immer wieder zurück. Das war so im Süden des Landes. Dann die Feldzüge im Norden gingen dann so im Tal, im Jordantal und waren dann hier auch ausführlich, sind die da beschrieben. Es ist die Eroberung des Landes und das erinnert uns daran. Und liebe Gemeinde, das soll uns auch immer wieder vor Augen sein. Was Gott verspricht, das wird eintreffen. Und was er sagt, das hält er. Und wenn er im Evangelium ruft und sagt, Gott hat also die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, dann ist das ein Versprechen Gottes. Und dieses Versprechen Gottes hält er. Hier sehen wir das in der alten Geschichte. Es vergehen wirklich viele Jahre. Das, was dem Abraham versprochen wurde, dann war das noch selber ein Götzendiener. Er kannte Gott nicht. Aber er ist im Erschienen, hat ihm gerufen und sagt, Abraham, ich will, dass du diese Verantwortung übernimmst. Und wenn Gott uns ruft, dann meint er das so, dann spielt er nicht mit uns, dann tut er nicht irgendwas, um etwas zu probieren, dann meint er das wirklich so. Und auch wenn Abraham dann stirbt und sagt, er hat es nicht erlebt, aber er wusste, das wird kommen. Und Land kaufe ich hier nicht. Er hat nur ein Acker gekauft, um seine Frau zu beerdigen. Aber sonst sagt er, Gott hat gesagt, er wird mir das geben. Gott hält seinen Bund und das sollen wir hier auch mitnehmen. Er hält seinen Bund, indem er das Land gegeben hat, aber auch noch eins. Er hat auch versprochen und diese Völker gewarnt und gesagt, wenn ihr in diesen Sünden bleibt, werde ich euch ausrotten. Auch das ist in der heutigen Sprache für uns ja auch so, Geschwister. Wenn Wenn wir Jesus nicht annehmen, dann werden wir verloren gehen. Das bleibt genauso wie die Verheißung zum Guten. So fest ist auch die Verheißung des Gerichts. Oder die Botschaft des Gerichts. Es sind auch viele Ereignisse, die sehr außerordentlich sind. Die werden dann festgehalten und die sind auch im Buch dann festgehalten. Neben vielen anderen Sachen. Was sagte Maria? Ich will euch aus einem Alltag mitnehmen. Die Menschen hatten ja auch noch einen Alltag. Einen ganz normalen Alltag. Nicht nur Höhepunkte, von denen wir lesen. Und in denen ist Gott genauso. Aber sichtbar wird das ja oft mehr durch die besondere Eingreifen Gottes. Und die haben wir da doch eine ganze Menge von diesen besonderen Taten Gottes in der Zeit. Wir nehmen allein die darf man wirklich nur an Gott glauben. Anders kann man das, wenn man so wissenschaftlich von der Physik her, glaube ich, geht gar nichts. Und sie brauchten noch ein paar Stunden Zeit, denn sie hatten einen großen Sieg fast eingefahren, als sie ein Volk bestraften. Und dann sagt Josua: Sonne, bleib stehen. Und der Tag verlängerte sich. Dieses Wunder kannst du nur glauben, wenn du an Gott glaubst. Das ist so eine Barriere. Deswegen, die Sachen sind die festgehalten. Die werden uns auch bestimmt herausfordern. Sehr gutes Thema, von dem werden wir im ganzen Buch immer wieder merken, was bringt im Leben Segen und was bringt im Leben eine Niederlage? Wo liegen die Gründe? Was ist da dran? Und Segen ist nicht nur das, Geschwister, wenn uns alles gelingt. Segen ist oft sehr viel etwas Inneres. Etwas, was ein Leben erfüllt. Dann denke ich immer an Johannes. Der Größte, der jemals von einer Frau geboren wurde, sagt Jesus. Und ja, die Menschen machen mit ihm, was sie wollen. Aber es war ein gesegnetes Leben. Wie willst du Segen messen? Es ist ja auch das, was im Herzen des Menschen geschieht. Dass wie er das selber wahrnimmt. Gar nicht, was die äußeren Umstände immer so vermitteln, sondern das, was er im Herzen wahrnimmt. Und hier kommen wir aber auch noch zu einem geistlichen Thema. Verheißenes in Besitz nehmen. Und hier, Geschwister, glaube ich, werden wir jetzt alle ein bisschen unverständlich gucken. Denn verheißen war dem Volk Israel das Wasser Ägyptens bis zum Euphrat. Das war den verheißen. Eingenommen haben sie hier das Stückchen, das Josua alt ist, der sagt Gott zu ihm: Josua, du bist alt, du wirst sterben. Ordne noch die letzte Sache. Nimm das noch ein, was jetzt noch eben zu machen ist. Aber wenn wir das im Verhältnis nehmen, wie viel von den geistlichen Segnungen, die da sind, haben wir betreten? Nutzen wir wirklich? Das Bild hat mich schon ein bisschen erschüttert. Es soll aber jetzt nicht uns mutlos machen, sondern vielleicht gerade umgekehrt. Werner Gitt sagte ja mal, wie er sich das die Endzeit vorstellt. Und hier sollte uns das auch so sein. Nicht trauern darum, dass wir nur so wenig haben, sondern uns freuen darum, dass so viel versprochen ist. Dass in der Schatzkammer Gottes so vieles ist, Geschwister. So vieles ist da. Das ist doch das Erfreuliche. Er sagt, Endzeit versteht er so. Du sitzt in einem großen Schiff und das ist unterwegs übers Wasser und hat waren Monate Reise, so wie das früher auch war mit dem Atlantik. Und die Leute, die im unteren Ebene sind, die haben nur eine Anzeige. Sie sehen nur, wie viel Sprit noch im Tank ist. Mehr sehen sie nicht. Und die einen sagen, ey, das geht jetzt zu Ende. Und die anderen sagen, wir sind bald da. Wenn da wenig bleibt in dem Tank, das heißt, wir sind bald da. Und freuen sich darüber. Hier will ich das einfach auch, dass wir uns darüber freuen, dass uns wirklich viel in der Gnade Gottes im geistlichen Leben versprochen ist. Und dieses geistliche Leben in Besitz nehmen. Wir werden immer wieder im Buch Josua diese Parallelen, glaube ich, finden zu unserer Erfahrung im Glauben. Und das, was wir im Römer 7 zum Beispiel so ausführlich beschrieben bekommen, von dem geistlichen Kampf, der in einem Menschen auf einmal spürbar wird. Galaterbrief, dass der Geist und das Fleisch miteinander kämpfen. Wir werden diese Bilder hier sehr deutlich sehen. Ja, es ist Zeit, dass wir schließen. Lass uns über alles rübergehen und noch einmal uns einen Vers angucken. Ich wollte das am Anfang fragen, dachte so, ein Vers aus dem Josua-Buch kennen fast alle. Auswendig. Und so steht auch einer am Anfang des Buches. Ich finde, die sind sehr, sehr eng miteinander verbunden, die vielleicht das ganze Leben von Josua auch umrahmen. Da steht am Anfang das, was Gott zu ihm sagt. Josua, ich will, dass du mutig bist und dass du nicht verzagst. Denn ich bin mit dir. Und das ist die Zusage Gottes, die kannst du haben. Jeder Mensch darf sie haben, darf diese Zusage Gottes haben aus dem Evangelium. Aber was kommt dann in dem Herzen von diesem Menschen? Was ist seine Antwort? Und das ist ja auch wichtig für unser Leben. Dass wir nicht nur die Verheißung haben, sondern dass wir auch Gott antworten. Und das war seine Antwort darauf. Ich will mein Leben im Dienst für Gott, als ein Dienst für Gott verstehen. Josua, sei nicht verzagt. Nicht, weil das alles so einfach ist, weil das alles so gut von der Hand geht. Nein, die hatten auch schwierige Tage, da haben sie Niederlagen erlebt. Sie wussten gar nicht, wie sie jetzt weitermachen sollten. Aber er hat gesagt, ich bin doch da. Und das soll uns Mut machen, Geschwister, in unserem Glaubensleben. Ja, ich glaube, wir freuen uns auf das Buch, obwohl es wirklich herausfordernde Momente geben wird. Wir werden noch beten und abschließen damit. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes, für die Offenbarung des Evangeliums und dass deine Geschichte niemals aufhört. Dass du angefangen hast mit uns Menschen und wir sind gefallen. Wir sind gefallen sofort. Aber du hast einen Weg gehabt und wenn der auch über tausende Jahre geht, so wird das, was du versprichst, sich erfüllen. Und das bitten wir, dass dieses diese Wirklichkeit, diese Wahrheit, dass die uns Mut macht im Leben, es zu wagen, dir zu vertrauen. Dass es uns Mut macht, weil du da bist und wir nicht einfach allein in diese Welt rumirren. Denn du bist da in deiner ewigen Gnade. Und wer dir vertraut, hast du gesagt, der wird niemals mehr zu Schaden werden. Amen.